Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem neuen Podcast Nachdenker. Ich habe heute ein Thema, das bei unserer Fund Operations Konferenz letzte Woche mit Abstand das interessanteste und beliebteste Thema war, nämlich künstliche Intelligenz. Wir hatten auf der Fund Operations Konferenz ungefähr 550 Leute. Es war sehr voll, es waren wieder die Zahlen wie vor Corona. Und der mit Abstand am besten besuchte Vortrag war der über künstliche Intelligenz. Und deswegen dachten wir uns, wir machen jetzt einen Podcast zu diesem Thema KI. Und ich habe einen ausgewiesenen Experten bei mir, der mit uns über dieses Thema sprechen wird, nämlich Professor Gregor Weiß. Hallo, Herr Professor.
Hallo, Herr Richter.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Professor für Finanzwirtschaft in Leipzig. Sie haben eine Gastprofessur an der Universität in Tokio. Sie forschen über die Themen Bankenregulierung und Bankenaufsicht, systemische Risiken im Bank- und Versicherungswesen, Sustainable Finance, sowie über den Einsatz moderner Verfahren im Risikomanagement. Und Sie sind gerade dabei, ein Buch zu schreiben über künstliche Intelligenz.
Genau. Künstliche Intelligenz vor allem in der Finanzwirtschaft, weil ich glaube, KI ist das Thema der aktuellen Zeit. Da wird wahnsinnig viel zu geschrieben. Aber im Bereich der Finanzwirtschaft, da klafft noch eine große Lücke in der Literatur.
Ja, also ich sehe bei unseren Mitgliedern und auch bei uns beim BVI, dass wir zunehmend von künstlicher Intelligenz Gebrauch machen, dazu später. Aber lassen Sie uns erstmal darüber sprechen, wie alt künstliche Intelligenz eigentlich ist. Es gab ja schon vor 40 bis 50 Jahren die ersten Schachcomputer. Und ich kann mich noch erinnern, als einer von denen, ich glaube, das war Deep Blue von IBM, Kasparov den amtierenden Weltmeister besiegt hat, das hat damals allgemein riesiges Aufsehen erregt. Kann man das als den Ursprung, die Anfänge von künstlicher Intelligenz bezeichnen?
Ja, die Anfänge der künstlichen Intelligenz, die gehen tatsächlich noch weiter zurück in der Vergangenheit. Also die ersten Modelle, die heutzutage auch eingesetzt werden und die heute auch den Kern eigentlich der künstlichen Intelligenz ausmachen, die stammen aus den 30er, 40er, 50er Jahren, das sind die berühmten neuronalen Netze, aber Deep Blue als ein Beispiel für so ein Verfahren, für einen Schachcomputer, war natürlich auch ein großes Ereignis, wo auch die Öffentlichkeit plötzlich gemerkt hat, okay, diese Verfahren, wenn man ihnen einfach nur genügend Rechenleistung gibt und aktuell Rechenleistung und Daten, dann kommt man mit diesen alten statistischen Verfahren plötzlich trotzdem in den Bereich, wo man wirklich auch ansatzweise von künstlicher Intelligenz sprechen kann.
Im November 2022 hat die Firma OpenAI ChatGPT vorgestellt. Das hat enormes Aufsehen erregt. Was ist anders gegenüber den alten, zum Beispiel Schachcomputern und neuronalen Netzen?
Ja, die Unterschiede sind an manchen Stellen gar nicht so groß. Also der Schachcomputer, wir hatten ja Deep Blue schon erwähnt, der arbeitete tatsächlich einfach mit schierer Rechenleistung. Also man spricht dann auch im Englischen so schön von Brute Force, also brutaler Rechengewalt, mit der man versucht, diese Probleme zu lösen. Und das, was der Schachcomputer am Ende eigentlich macht, ist, er analysiert jeden denkbaren Zug, so weit wie es geht, in die Tiefe. Also nicht nur den nächsten, übernächsten, sondern natürlich alles, was noch folgen könnte bis zum Ende des Spiels. Und sobald dann am Ende klar ist, welcher Zug vorteilhaft ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, mit der man dann eventuell das Spiel gewinnen würde. Dann wird dieser nächste Zug ausgeführt. Und dann wird geschaut, wie reagiert der Gegner und dann wird das Ganze nochmal von neuem gemacht. Also am Ende ist es nichts anderes als das, was der Mensch auch machen würde. Er rechnet einfach alle Spielzüge durch, geht alle Spielzüge durch und wählt dann den aktuell statistisch am besten wirkenden Zug aus. Und ChatGPT arbeitet am Ende auf eine ähnliche Art und Weise. Denn das, was ChatGPT macht, ist, es nimmt wahnsinnig viele Daten, also vor allem Texte, sind ja Large Language Models, es werden Texte eingeladen, die werden erlernt. Und wenn dann eine Frage bei ChatGPT gestellt wird, dann schaut auch ChatGPT am Ende, was ist denn die Antwort, die am besten auf diese Frage passen würde. Das Ganze ist natürlich viel komplexer als jetzt das Schachspiel, deswegen hat das auch schon vor Jahrzehnten damals bei Deep Blue gegen Kasparov funktioniert. Aber das, was eigentlich nur dazugekommen ist, ist noch mehr Rechenleistung, ein viel feinerer Algorithmus, weil ich natürlich jetzt nicht nur Schachzüge analysieren muss, sondern Sprache analysieren muss und einfach mehr Daten. Ich habe mehr Daten, ich habe dadurch auch mehr Verknüpfungen, die ich bilden kann, um einfach die Antwort zu generieren. Und was ChatGPT noch besonders macht am Ende, ist eigentlich eine Kleinigkeit. Die Antwort, die gegeben wird, ist halt sprachlich korrekt. Sie ist auch auf eine bestimmte Art natürlich dynamisch, sodass nicht immer die gleiche Standardantwort kommt. Und das wirkt dann auf den Benutzer so, als wenn dort wirklich eine menschliche Intelligenz im Hintergrund ist. Aber am Ende ist tatsächlich nur Statistik, Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und die plausibelste Antwort dann geben.
Sie sprachen von Daten und dass sich ChatGPT wahnsinnig viele Daten einlädt. Das bringt mich auf meine allererste Erfahrung mit künstlicher Intelligenz. Das war vor ungefähr anderthalb Jahren, als ein BVI-Kollege sich den Spaß gemacht hat, meinen Namen in ChatGPT einzugeben, verbunden mit der Bitte, über mich ein Gedicht zu schreiben. Also sprachlich war das Gedicht ziemlich gut. Das kann ich nur bestätigen, was Sie da gerade gesagt haben. Was mich aber erschreckt hat, war, dass Charaktereigenschaften genannt wurden in dem Gedicht, von denen ich der Meinung war, die konnte niemand wissen, weil ich bin selbst nicht in den sozialen Medien, das sind keine offiziellen Dinge. Wo kommen diese Daten her? Welche Datenpunkte werden da abgegriffen? Nehmen die private E-Mails oder WhatsApp oder woher wissen die das?
Also ich hoffe mal nicht, dass die private Daten nutzen. Ausschließen kann man das sicherlich nicht immer. Bei manchen KI-Anwendungen, bei ChatGPT, kann man davon ausgehen, dass das auf öffentlich zugänglichen Daten basiert. Aus dem Internet, bei Unternehmen natürlich aus Geschäftsberichten, genauso auch bei Verbänden. Und dort aber wirklich umfassend. Also ChatGPT lebt davon, dass es wirklich wahnsinnig viele Dokumente und Texte einmalig trainiert und erlernt hat. Das, was dann natürlich passiert ist, wenn man so eine Abfrage stellt, also auf eine konkrete Person bezogen, dass entweder direkt Daten und Informationen gefunden werden aus den Texten oder aber natürlich dann mit Wahrscheinlichkeiten bestimmte Dinge abgeleitet werden. Dass also letztlich ChatGPT sagt, naja, der Herr Richter arbeitet bei einem Verband, ist von dem und dem Geschlecht, ungefähr das Alter in der Position. Und dann wird mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet und gesagt, dann wird er vermutlich diese oder diese Eigenschaft haben. Also wenn man eingibt, welche Charaktereigenschaften hatte Steve Jobs, dann wird ChatGPT sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber Personen in ähnlicher Position, die ein solches Unternehmen geleitet haben, sind vermutlich durchsetzungsstark, innovativ, einfallsreich, intelligent sicherlich auch gewesen oder sind es. Und dann kommt man zu Aussagen, die entweder sehr gut zutreffen und man ist verblüfft, was so die KI alles schafft, oder in wenigen Fällen natürlich auch komplette Quatschantworten, bei denen man dann hinterher sagt, so, also das ist ja alles, aber nicht intelligent.
Dieses Gedicht war begeisternd und erschreckend zugleich. Lassen Sie uns über die Anwendungsmöglichkeiten im Asset Management sprechen. Ich sagte ja schon, viele unserer Mitglieder nutzen es. Sie nutzen es für ganz unterschiedliche Zwecke. Wo sehen Sie denn bei Asset Managern, Kapitalverwaltungsgesellschaften die wichtigsten Anwendungsbereiche?
Tatsächlich der wichtigste Anwendungsbereich ist vermutlich der ziemlich unspektakuläre, generische Einsatz in der Branche, so wie es auch in anderen Branchen passieren wird. Es werden einfach sehr viele kleine Tätigkeiten, die aktuell noch händisch ausgeübt werden, E-Mails schreiben, E-Mails übersetzen, bestimmte Texte zusammenstellen, bauen, die werden immer mehr ersetzt durch KI-Algorithmen. Wir kennen jetzt ChatGPT, jeder kennt sicherlich auch Übersetzungsprogramme, die auch wirklich sehr gut und verblüffend in Echtzeit Texte in beliebige Sprachen übersetzen können. Das wird überall in jeder Branche, denke ich, in Zukunft eingesetzt werden und wahrscheinlich am Ende auch den stärksten Wandel noch mit sich bringen, weil es einfach so flächendeckend passieren wird.
Sie sagten unspektakulär, das ist vielleicht auch unspektakulär, aber natürlich unglaublich wichtig.
Ja.
Und zuletzt wegen des Kostendrucks, unter dem die Branche steht. Also da wird sich garantiert, das glaube ich auch, sehr, sehr viel verändern in diesem Bereich.
Absolut, absolut. Also das wird unabhängig von der jeweiligen Branche auch diesen KI-Hype noch weiter befeuern, weil es eben diese kleinen Prozessoptimierungen sind, die dann in Summe einfach wirklich auch Kosten sparen können.
Wie lange brauchen wir noch Fondsmanager?
Noch ziemlich lange, denn man muss sich ja überlegen, was kann die KI machen, was der Fondsmanager nicht machen kann. Gerade in dem Bereich gibt es auch die ersten Forschungsarbeiten von Kollegen aus den USA und aus der Schweiz, die eigentlich zeigen, die KI ist gut darin, Hard Information zu analysieren und Signale zu extrahieren. Also wenn es darum geht, Texte, Geschäftsberichte, Medien, Schlagzeilen, Kennzahlen, harte Informationen auszuwerten, das kann eine KI sehr gut und vor allem schneller als ein Mensch mit anderen Systemen das könnte. Aber sobald sie Soft Information brauchen, sobald sie einfach eine gewisse Branchenkenntnis brauchen, sobald sie immaterielle Vermögensgegenstände in irgendeiner Form bewerten müssen, um dann auch hier zu ihrer Bewertung zu kommen, dann wird die KI ihnen nicht weiterhelfen. Und das sind so die ersten Ergebnisse auch im Bereich der Forschung. KI kann in vielen Fällen dann auch den klassischen Analysten schlagen, kann Signale sehr schnell extrahieren, um auch die Aktienmarktbewegung am nächsten Tag zu prognostizieren. Wenn Sie aber noch den Menschen da zuschalten, wenn Sie also diese Mensch-Maschine-Interaktion gut hinbekommen, werden Sie noch besser. Also es ist weniger die Frage Mensch oder Maschine, sondern vielmehr die Frage, wie kann ich diese Mensch-Maschine-Interaktion, wie kann ich die noch weiter optimieren und wie kann ich die gut gestalten?
Beruhigende Nachricht für die Kollegen im Portfolio-Management.
Ja.
Wie schaut es mit dem Vertrieb aus? Kann man KI im Vertrieb einsetzen?
Im Vertrieb?
Ein zutiefst zwischenmenschlicher Bereich?
Ja, man kann KI im Vertrieb einsetzen und das wird auch schon in Pilotstudien und Tests wird das ausprobiert. Das, was man dort versucht, ist, man versucht den BeraterInnen letztlich Hilfestellung an die Hand zu geben. Dass man zum einen den Kunden selber seine Wünsche besser analysieren kann und dann auch das Investitionsspektrum und das Anlagespektrum, was für den Kunden, für die Kunden überhaupt in Frage kommt, um das eingrenzen zu können. Das ist ein Bereich, wo wir Systeme einsetzen, die dann das gesprochene Wort in Echtzeit analysieren sollen. Eventuell auch aus Stimme, aus Bild, Emotionen auslesen sollen, dass ich als BeraterIn weiß, der Kunde hat die und die Risikoneigung, der ist vorsichtiger, der ist vielleicht auch risikofreudiger, sodass ich dann mehr Informationen passgenauer im Beratungsgespräch dann auch einbauen kann. Wenn ich sage, Emotionserkennung, da müssen wir dann später nochmal drüber reden, ob das auch in Zukunft noch so erlaubt sein wird, weil wenn es nur darum geht zu sagen, okay, ich habe hier bessere Anlagemöglichkeiten, die ich vorschlage, wird das etwas sein, was auch in Zukunft legal sein wird und nicht unbedingt reguliert sein wird. So Themen wie Gesichtserkennung, Emotionserkennung, da wird es heikel, weil da auch jetzt die neueste EU-Regulierung mit reinspielen wird.
Da sprechen Sie einen guten Punkt an, Herr Professor Weiß. Mhm. Was wird denn von der EU jetzt reguliert werden? Die sind ja dabei, ein KI-Gesetz zu beschließen.
Genau, also das ist jetzt mehr oder weniger am 13. März ist es verabschiedet worden und wird jetzt demnächst auch in Kraft treten. Der EU AI Act oder das EU KI Gesetz. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Meilenstein im Bereich dieser KI Forschung, der Entwicklung, weil es einen gewissen Rechtsrahmen erstmalig auf der Welt für den Einsatz von künstlicher Intelligenz festlegt und vor allem lobenswert ist es auch, dass die EU damit als erste Gebietskörperschaft, als erste Länderunion hier bestimmte Einsatzmöglichkeiten auch einfach rigoros verbietet, wie man sie sonst nur aus Unterdrückungsstaaten kennt. Also
zum Beispiel
biometrische Analysen, Social Engineering, dass die Analyse von menschlichem Verhalten und stets mit dem Ziel der Beeinflussung und Manipulation von Gefühlen, Verhalten, auch mit dem Ziel der Verfolgung, Diskriminierung von schwächeren Personen. Das ist explizit aufgeführt im KI-Gesetz, dass diese Einsatzmöglichkeiten verboten sind. Da führt auch kein Weg dran vorbei, dass da Ausnahmen gibt, sondern sowas, wie gesagt, was man sonst nur aus Diktaturen kennt und dort ja auch eingesetzt wird, muss man auch sagen, das ist kategorisch verboten.
Also aber auch Staaten?
Mit Einschränkungen.
Oder nur Unternehmen?
Nein, also es ist so, es betrifft natürlich erstmal alle, aber bestimmte Dinge sind da wiederum ausgeschlossen. Also wenn es um den militärischen Bereich geht, wenn es um den Bereich der Justiz und der Strafverfolgung geht, da gibt es dann wiederum bestimmte Ausnahmen. Aber Unternehmen kategorisch nein, also die können diese Sachen nicht einsetzen.
Aber der Verfassungsschutz könnte schon.
Auch im bestimmten Rahmen, ja. Also es gibt, wie gesagt, also Militär, bei Geheimdiensten gehe ich auch mal davon aus, das weiß ich gar nicht im Detail, aber Strafverfolgung und militärische Anwendung, die sind dort ausgeschlossen. Da ist es also nicht in dem Sinne verboten, ja.
Lassen Sie uns nochmal über das Asset Management sprechen und auf die Herausforderungen, auf die Asset Manager stoßen, wenn sie KI bei sich nutzen bzw. einführen wollen. Welche Probleme gibt es denn da zu überwinden? Datenschutz, Kosten und so weiter.
Das sind tatsächlich die allgemeinen Probleme, die man natürlich bei solchen Technologien immer hat. Es fängt damit an, erstmal mit der Akzeptanz. Also zum einen der Akzeptanz nach innen und natürlich nach außen. Man muss sich zunächst erstmal überlegen, ist KI, der Einsatz von KI in dem jeweiligen Gebiet überhaupt sinnvoll? Kann ich damit einen Mehrwert schaffen? Man spricht teilweise auch schon vom KI-Washing, dass ich also gezielt zum Beispiel auf einen Fonds einfach nur KI draufschreibe, weil ich das als Marketing-Gag irgendwie damit den Fonds besser vermarkten kann. Also so, es ist sehr parallel zu sehen, eigentlich auch zum Thema Sustainable Finance. Wir haben mehr Regulierung, wir haben Themen, die komplett neu sind und entsprechende Probleme. Und jetzt haben wir hier nicht das Greenwashing, sondern das KI-Washing.
Ja.
Also das muss man erstmal klären, kann ich und will ich das überhaupt intern einsetzen? Wie will ich das einsetzen? Die Frage auch extern, kriege ich so etwas vermarktet? Wird sowas akzeptiert? Und in welcher Form wird das akzeptiert? Da gibt es keinen Schwarz-Weiß, sondern einen ganz großen Graubereich. Bei einem Fonds, den ich explizit als KI-Fonds aufsetze und sage, der ist komplett KI gesteuert, werde ich bestimmte Akzeptanzprobleme haben. Und da wird es auch noch eine gewisse Zeit lang einfach gewisse Skepsis geben, sodass das auch nicht der große Markt sein wird. Wie in vielen Bereichen bei solchen neuen Technologien, es ist noch eine Phase des Wilden Westens. Es ist vieles, was ausprobiert wird, reine KI-Fonds, Fonds, die eventuell einfach nur in der Steuerung, ein bisschen im Risikomanagement KI unterstützt, gesteuert werden. Es wird viele Ideen geben. Es wird einige Ideen geben, die sich durchsetzen werden. Es wird auch Probleme geben, wie überall beim Internetboom, bei den Kryptowährungen mit FTX. Es wird genauso auch dort schwarze Schafe geben und mal Probleme geben. Das, glaube ich, muss man realistisch einfach annehmen. Und das wird eine Herausforderung für die Branche sein. Also da zu schauen, was wird akzeptiert, was wird nicht akzeptiert, was kann sich auch am Markt durchsetzen, was nicht. Datenschutz ist ein großes Thema, teilweise jetzt auch abgedeckt durch das KI-Gesetz. Denn was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass natürlich das KI-Gesetz nicht nur, sagen wir mal, diese ganz schlimmen Anwendungen konkret verbietet, es aber eigentlich im wichtigen Teil auch bestimmte Tätigkeiten und Anwendungen als hochriskante KI-Systeme klassifiziert. Und für diese hochriskanten KI-Anwendungen und KI-Systeme, für die wird letztlich mehr Datenschutz, mehr Risikomanagement, mehr Datenaufbewahrung und noch eine menschliche Kontrollinstanz erforderlich sein und gefordert vom KI-Gesetz, sodass man dort auch einfach sieht, dass letztlich hier mehr Aufsichtspflichten erfüllt werden müssen. Der Kapitalmarkt ist dort eigentlich relativ glimpflich davon gekommen. Also diese hochriskanten Anwendungen betreffen vor allem biometrische Analysen, Emotionserkennung. Das könnte noch eine Rolle spielen. Aber ansonsten beispielsweise Krankenversicherung, Lebensversicherung zum Teil und ansonsten kritische Infrastruktur, also Gas, Strom, Wasser, Telekommunikation und andere Bereiche, die eigentlich mit dem Finanzmarkt nichts zu tun haben. Und ein weiterer Vorteil, den die Finanzinstitute noch haben, ist, dass das EU-KI-Gesetz explizit auch an vielen Stellen sagt, diese zusätzlichen Aufsichtspflichten und diese zusätzlichen Anforderungen werden entweder in den Aufsichtsprozess integriert oder sind bereits durch die Erfordernisse der jeweiligen nationalen Kapitalmarktrechtsvorschriften einfach schon erfüllt. Ne? Macht auch Sinn, Finanzinstitutionen sind sehr stark reguliert und werden beaufsichtigt. Das heißt, da müssen also diese Prozesse nicht erst neu aufgesetzt werden.
Immerhin. Eine letzte Frage. Wenn Sie jetzt mal den Blick in die Glaskugel werfen, angesichts der rasanten Entwicklung von KI in den letzten Jahren, wo wird dann in 5 und in 10 Jahren der Einsatz der KI bei Asset Managern, Banken und so weiter Ihrer Meinung nach stehen? Und welche Folgen, möglicherweise disruptive Folgen, kann der Einsatz von KI im Finanzwesen haben?
Die leichte Frage zum Schluss. Genau. Ich glaube, man muss zunächst erstmal sehen, die mittlere und langfristige Sicht in diesem Bereich wird die nächsten 5 Jahre sein. Also im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, wenn wir hier von langer Frist sprechen, dann werden das wahrscheinlich nur 5 Jahre sein, weil einfach die Entwicklung in der KI so rasant ist. Ich glaube, man wird den flächendeckenden Einsatz von KI in den Prozessen sehen, in den Hilfsprozessen zur Kostensenkung. Und da wird das relativ geräuschlos ablaufen und tut es bereits. Wir werden sehr viele KI-Systeme sehen in der Portfoliosteuerung, in der Auswahl von Titeln, in der Festlegung des Investitions- und Anlagespektrums, im Risikomanagement, im Liquiditätsmanagement, sogar auch bei der Erfüllung der Berichtspflichten. Also auch die Aufsicht wird ihrerseits mehr KI einsetzen, Finanzbetrugserkennung, Ähnliches. Aber auch die Prozesse im Berichtswesen und Meldewesen, die werden auch durch KI optimiert. Und was wird das heißen? Das wird heißen, dass wir viel stärker einfach die Generierung von Texten für Berichte mit KI machen werden und sehen werden. Wir werden sehen, dass viele quantitative Analysen mit noch mehr Daten und mit noch mehr Rechenleistung von der KI übernommen werden, dadurch mehr Signale schneller analysiert und erkannt, und dadurch wird sicherlich die Performance von vielen Fonds zunehmen. Aber wie das immer so ist, es wird einige First Mover geben, die werden da einen gewissen Vorteil haben für eine gewisse Zeit, und dann wird sich das in der Branche einfach flächendeckend auch durchsetzen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Professor Weiß, für diese sehr, sehr interessanten Ausführungen zu einem unserer wichtigsten Zukunftsthemen überhaupt. Nochmal ganz herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.